Der Dichter Frank Wedekind war schwer erkrankt und Freunde wollten deshalb endlich im Krankenhaus eine Versöhnung mit seinem Kollegen Max Halbe zustande bringen. Und sie holten ihn ins Krankenhaus, man weiß ja nie, wie das ausgeht, dass endlich nochmal eine Versöhnung stattfindet. Und tatsächlich, die beiden Dichter versöhnten sich miteinander und sie duzten sich sogar wieder. Und als er wieder gesund wurde, trafen sie sich zufällig auf der Straße. Und als Frank Wedekind mit ausgestreckter Hand auf ihn zukam, blieb der andere ganz eisig. Ganz eisig und ließ ihn abblitzen. Aber Frank, was hast du denn? Die haben uns doch versöhnt. Und Wedekind wehrte ab. Das war nur für meinen Todesfall. Nur für alle Fälle wollte ich die Sache schon mal klären. Nur für den Todesfall. Aber da ich jetzt wieder den Tod von der Schippe gesprungen bin, da bleibt alles beim Alten zwischen uns. Frostig vorbei.
Was tun?
Vergeben und vergessen, wenn ich das nur könnte. Wir haben eben so eine realitätsnahe Einführung ins Thema gefunden beim Theaterstück. Dann sagt deine Frau, wie du mich bloßgestellt hast. Das war gemein von dir, zu ihrem Mann. Wie ich da gestanden habe vor den Gästen. Blamiert hast du mich bis auf die Knochen. Wie so oft. Du bist so gemein. Ja, ja, Entschuldigung. Wie billig sich das immer anhört bei dir. Aber heute im Abend im Bett, da soll ich wieder gut sein. Als wäre nichts geschehen. Da kannst du auf allen Vieren gekrochen sein. Da läuft nichts heute Abend. Kannst gleich im Wohnzimmer schlafen. Irgendwo fehlt es. Vergeben fällt uns oft sehr schwer. Ich denke an zwei Brüder, die ich sehr gut kenne, die sich in die Wolle gekriegt haben. Es geht ums gemeinsame Geschäft. Es geht um die Leitung. Es geht um viel Geld. Das Gespräch wird hitziger, der Ton aggressiver und man geht im Streit auseinander. Die Firma muss verkauft werden, weil es nicht mehr miteinander geht. Und sie leben mit ihren Familien als Brüder getrennt bis auf diesen Tag. Nirgendwo können Spannungen so groß werden wie zwischen Menschen, die sich nahestehen. Wenn ich einen Stress habe in Hamburg, der ist weit weg, da denke ich heute Abend. Aber mit dem ich vielleicht in der eigenen Verwandtschaft oder in den eigenen vier Wänden zusammenleben. Auch unter Christen soll es nicht vergeben geben. Ich denke an einen Brief, da heißt es, die Atmosphäre, die in unserer Gemeinde herrscht, bedrückt mich sehr. Man hat Streit miteinander gehabt, das ist nicht das Schlimmste. Aber man meidet sich jetzt, geht sich aus dem Weg, hegt Groll im Herzen, bleibt in der Unversöhnlichkeit, und geht doch gemeinsam zum Abendmahl. Ist das nicht ein Hohn auf Christus? Zerbrochene Beziehung, an nichts krankt unsere Gemeinschaft mehr. Unversöhnlichkeit, das ist eine der größten Blockaden zwischen Menschen. Unversöhnlichkeit. Lieben, wir werden schuldig aneinander. Ich glaube, solange ich lebe, werde ich auch irgendwo immer wieder mal schuldig. Und andere Menschen auch an mir. Das gehört zu einer ganz realistischen Sicht. Wir werden schuldig aneinander. Wir sind keine Engel. Die Frage ist nur, was dann, wenn wir aneinander schuldig geworden sind? Wie läuft das in der Beziehung? Wie läuft das in der Ehe? Vergeben und verzeihen, das wäre vielleicht die Lösung. Nicht unter den berühmten Eheteppich zu kehren, der dann immer mehr Beulen bekommt. Sondern irgendwie klar schiebt man, das wäre vielleicht die Lösung. Aber das fällt uns so wahnsinnig schwer. Und es scheint manchmal unmöglich zu sein, dem anderen zu verteilen, die Hand wieder zu reichen. Da sind solche Gemeinheiten geschehen. Da sind solche Vertrauensbrüche passiert. Misshandlungen sogar. Da kann ich nicht mehr drüber. Und wie oft sagen mir das Menschen in der Seelsorge, auch im Blick auf ihre Eltern, das geht nicht mehr. die lade ich nicht zu meiner Hochzeit ein. Und viele andere Dinge mehr. Da sind so viele Verletzungen. Da sind so viele Kränkungen. Da ist Misstrauen. Und die kann man nicht einfach wegretuschieren. Die sind da. Ich kann nicht vergeben. C.S. Lewis, ein ganz bekannter Schriftsteller, der hat es einmal so ausgedrückt, nirgendwo, das sollte eben mal kommen, jetzt, jeder hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selbst einmal anderen vergeben soll. Dann ist die Sache ganz konkret. Da muss ich eventuell über einen ganz garstigen Graben springen. Da muss ich ein ganz weißes Herz haben. Da muss ich meine zusammengeballte Faust, die müsste sich öffnen. Jeder hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selbst einmal anderen vergeben soll. Darf ich mal etwas sagen, sogar als Pastor? Manchmal möchte ich anderen auch gar nicht vergeben. Kennt ihr das auch?
Ja.
Mal ganz ehrlich, wir wollen heute mal ehrlich sein, sind im Gottesdienst. Manchmal, du auch Ines. Manchmal möchte ich gar nicht vergeben. Ich möchte nicht nachgeben, nicht schon wieder nachgeben. Jetzt wäre der mal dran. In der Ehe. Ich möchte nicht kompromissbereit sein. Ich möchte den anderen auch mal ein bisschen treppeln lassen. Das tut ihm mal gut. Ein bisschen in die Knie zwingen. Und ich verlange so ein bisschen Wiedergutmachung. Nach dem, was er mir angetan hat. Oder vielleicht will ich auch ein bisschen Vergeltung. Wir kennen einen Satz. Und das fällt uns viel leichter. Wie du mir, so ich dir. Ganz klar. Wie du an mir, so ich dir. Das fällt uns leicht, oder? Da brauchen wir gar keine große Überwindung, keine Kraft zu. Das ist mit gleicher Münze zahlen wir irgendwo heim. Der andere hat es ja auch nicht anders verdient. Er soll spüren, was er mir angetan hat. Und ich will seine Schuld an mir, die will ich mal so als Faustpfand halten. Und die verstecke ich vielleicht ein bisschen. Und dort, wo ich sie wieder brauchen kann, hole ich sie hervor und dann halte ich ihm das vor. Und da ist der Mensch auf einmal fast wie ein Computer. Da kann er Dinge, die 10, 20 Jahre, vor 10, 20 Jahren passiert sind, die hat er auf einmal wieder parat und kann sie ins Feld führen. Er soll mein Schuldner bleiben und ich verlange auch so ein bisschen Schmerzensgeld. Ohne das geht es wirklich nicht. So billig kann Vergebung nicht sein. Und ich speichere das, was er mir angetan hat. Das speichere ich hier und hier. Und ich pflege das in Gedanken und ich trage das ihm nach. Und ich merke dabei gar nicht, dass ich mich selber dabei belaste. Ich werde auch belastet. Ich bin auch belastet. Ich kann gar nicht mehr so unbeschwert leben. Vielleicht hat der andere das schon längst vergessen, aber ich habe es nicht vergessen. Und da ist Groll da. Und da ist Bitterkeit in unserer Hand. Sobald der Name fällt, sobald der Gedanke ist, dann geht mir die Galle hoch. Ich bin unfrei, ich bin belastet.
Ja.
Sagt mir eine Frau, ich rede schon seit 3 Tagen nicht mehr mit meinem Mann. Aber die macht das gar nichts aus. Aber mir macht das auch, ich kann nicht mehr schlafen. Dem macht das nichts aus. Ich will immer eins auswischen. Alles, ich merke, ich habe auch ein Problem. Obwohl der schuld ist. Der Nachtragende ist der eigentlich Leidtragende. Wenn ich jemand etwas nachtrage, hinter ihm hertrage, dann belaste ich mich. Hier ist meine Last, die trage ich ihm nach. Haben wir das verstanden?
Ja.
Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Nachtragende ist der eigentlich Leidtragende. Ich trage einem etwas nach einer Verwandtschaft. Und ich bin selber belastet. Ich werde die Frage. Uneingestandene Schuld, nie bereinigte Lebensverhältnisse, die können Menschen unheimlich schwer belasten. Die können Menschen krank machen. Seelisch und körperlich. Und ich glaube, wenn bei sehr, sehr vielen Menschen das Problem gelöst wäre, über das wir heute sprechen, dann ginge es ihnen besser. dann wären Lasten, die würden abnehmen. Vergebung wäre die Lösung. Aber das klappt nicht mit der Vergebung. Das klappt nicht. Manchmal ist man zu stolz. Also ich jedenfalls, auch als Pastor, bin zu stolz. Denke ich mal, wenn das zwischen mir und meiner Frau ist, die hört ja heute mit, ich muss heute besonders ehrlich sein, sonst gibt es nachher Nachgespräche. manchmal bin ich stolz, dann denke ich, ne, lass ein bisschen warten irgendwo, oder ich verlange ein bisschen Wiedergutmachung. Manchmal sind auch die Gefühle gekränkt und verletzt, und die müssen erst heilen, sagen Leute. Da wird aber ein entscheidender Fehler gemacht. Ohne dass die Dinge bereinigt werden, wird keine Heilung geschehen. Erst wenn ich auf den anderen zugehe, dann wird sich das auch in meinen Gefühlen niederschlagen. Oder ich habe so eine Gerechtigkeitsuhr in mir. Der andere muss bestraft werden für das, was er mir und anderen angetan hat. Aber letztlich, und ich denke, bei der Vorbereitung habe ich immer auch Bilder von Menschen im Auge und von Gesprächen, wo jemand sagt, mir geht es um Gerechtigkeit. Und die Beziehung bleibt für immer kaputt.
Ja.
Und die Beziehung bleibt für immer kaputt. Heilung der Beziehung, darum geht es letztlich. Und manche sagen, ich vergebe nicht, sondern wenn ich den vergebe, dann meint er, ich würde sein Verhalten gutheißen. Das will ich mir nicht irgendwie einhandeln an der Stelle. Aber dort, wo ich einem anderen vergebe, heißt das nicht, dass ich sage, das, was du getan hast, das war schon in Ordnung und so. Nein, ja. Das heißt es nicht. Was kann uns eigentlich hier weiterhelfen bei dem Problem? Manche kennen den Liederdichter Manfred Siebert. Und der hat einmal gesagt, wenn Gott so wäre wie wir, die Flieg ist tot, ich habe sie erschlagen, was wäre denn, wenn Gott so wäre wie ich und gleich alles erschlüpft, was ihm missfällt? Wer wäre außer mir noch da heute Morgen? Wenn Gott genauso handeln würde und alles, was ihm missfällt, sofort erschlagen würde, da gäbe es viel Platz auf der Erde. Das hat mich so unheimlich getroffen. Wenn Gott genauso handeln würde, wie ich oft handle. Was wäre, wenn Gott so handeln würde? Jesus hat einmal eine meisterhafte Geschichte erzählt. Die kann man nachlesen in der Bibel in Matthäus Kapitel 18. Da will er uns helfen, dass wir an diesem Problem, an dem wir heute Morgen stehen und was wir behandeln, dass wir weiterkommen. Dass wir im Kopf weiterkommen und dass wir hier weiterkommen. Und er erzählt ein Gleichnis. Ein Gleichnis, da wird etwas verglichen miteinander, das soll uns irgendwie zur Überlegung anregen. Und das heißt so, Gott handelt wie ein König, der mit seinen Verwaltern, die seine Güter verwalteten, abrechnen muss. Gleich zu Beginn brachte man einen Verwalter vor ihn, der war einen Millionenbetrag schuldig. Aber er konnte nicht bezahlen. Und weil er nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem gesamten Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu bezahlen. Der Mann fiel vor ihm nieder und er bat ihn auf Knien, er bettelte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will dir auch alles zurückzahlen, hab Geduld, ich kann es jetzt nicht, aber ich will. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Verwalter und er ließ ihn frei und seine ganze Schuldsumme hat er ihm auch erlassen. Kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen, einen Kollegen, der war ihm einen ganz kleinen Betrag schuldig. Er packt ihn an der Kehle und er wirft ihn und sagt, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und fleht ihn an, hab Geduld mit mir, ich will dir auch alles zurückzahlen. Er aber wollte darauf nicht eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückbezahlt hatte. Als die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem König und berichteten ihm alles. Da ließ der König ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch,
ja.
Deine ganze Schuld, die habe ich dir erlassen, weil du mich so angeblickt hast und ich hatte so Mitleid. hättest du da nicht den anderen auch Erbarmen entgegenbringen müssen, so wie ich Erbarmen mit dir hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr ins Gefängnis, bis er ihm auf Heller und Pfennig die gesamte Summe zurückerstattet hatte. Wir sind empört. Wir sind empört über die Handlungsweise dieses Mannes hier. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Schuft. Ihm wird alles vergeben, Millionenbetrag wird ihm erlassen, weil sein Herr ein Herz hatte für ihn. Und er geht 5 Minuten später raus, findet einen der ganz kleinen Betrag in Schuld und dreht ihm den Hals um. Das gibt's doch nicht. Wie kann man das nur machen? Wie kann man ein solches hartes Herz haben? Hat er vergessen, dass er allein von der Barmherzigkeit des Königs lebt? Weiß er nicht mehr, dass er bei seinem Chef in einer viel höher in der Kreide steht als sein Mitknecht? Und Jesus sagt, überlegt mal, was dieses Gleichnis zu sagen hat, euch zu sagen hat. An diesem Gleichnis könnt ihr vergeben lernen. Und dann sagt Jesus, überleg doch einmal, ist dir bewusst, wie dein Konto gegenüber Gott steht? Du bist unvorstellbar verschuldet vor Gott. Das ist der Zumutung, was ich gesagt habe. Und du kannst deine ganze Schuld vor Gott nicht begleichen. Du kannst noch so viel in die Kirche rennen und vieles andere mehr, und so kannst du deine Schuld nicht begleichen. Da heißt einmal in der Bibel, wenn du, o Gott, Sünden anrechnen würdest, wer könnte dann vor dir bestehen? Vor Gott bestehen. Nicht vor mir, ich bin genauso wie jeder andere. Vor Gott. Wenn Gott Strich dessen führt. Wollen wir den Versuch mal machen, wie unser Konto vielleicht bei Gott aussieht? Wie sieht das aus, wo wir Menschen richten und verurteilen? Was ist mit unserem Neid, mit dem Stolz, mit dem Hochmut, mit dem schlechten Reden über andere, mit der Eifersucht und dieser Überempfindlichkeit? Was ist mit der Verleumdung, dass wir andere in die Pfanne hauen? Was ist mit den schlechten Gedanken und den Wünschen? Was ist mit sexuellen Verfehlungen? Vielleicht auch nur gedanklich. Was ist mit Misstrauen und so weiter? Merken wir, die Latte wird immer höher, wenn das stimmt, dass Gott in das Verborgene sieht und dass ich vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch bin. Und vor allem, dass ich Gott aus den Augen verloren habe. Dass Gott für mich nicht die Mitte des Lebens war, sondern vielleicht Weihnachten, sondern kleine Zubrot. Dass ich ihn abgespeist habe mit ein bisschen Frömmigkeit, den Herrn der Welt, meinen Schöpfer. Dass mir viele Dinge im Leben, wenn ich mal ganz ehrlich bin, viele Dinge im Leben viel wichtiger sind als der lebendige Gott. Und dass ich seine Liebe und seine Geduld mit Füßen getreten habe. Wenn das auf Gottes Liste steht und wenn ich eines Tages vor meinem Schöpfer stehe, werden ja alle einmal vor ihm stehen, alle miteinander. Und dann diese Liste. Jesus sagt, das ist ein Millionenbetrag. Einen Millionenbetrag. Und wenn mir das bewusst wird, das muss einem bewusst werden, das mutet uns das Evangelium zu, Wahrheit zu. Ich finde das immer gut. Wahrheit ist wichtig, damit ich weiß, was mich morgen erwartet. Und dass niemand mal eines Tages, wenn er vor seinem Schöpfer steht, überrascht ist. Gott weiß um mein Leben. Und jetzt werde ich wach für das Evangelium. Und das unterscheidet das Evangelium von jeder Religion auf dieser Welt. Von jeder Religion auf dieser Welt. Und dann sehe ich Jesus am Kreuz. Wir haben bald Ostern. Karfreitag. Dann sehe ich Jesus am Kreuz. Umgeben von einer spottenden Menschenmenge. Und da sind die rauen Soldaten, die sogar noch um seine Kleider würfeln. Unwahrscheinlich. Und was tut Jesus? Jesus betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Haben wir das? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann begreife ich auf einmal, dieser Jesus ist ganz anders. Der ist ganz anders als ich. Der ist ganz anders, als wir Menschen sind. Und hier hält einer seine Liebe durch. Nicht solange die Liebe ihm entgegengebracht wird, sondern er hält seine Liebe durch und überwindet mit seiner Liebe das Böse. Das ist. An diesem Jesus läuft sich das Böse tot. Und dann ahne ich etwas, warum macht das Jesus? Und dann sagt mir das Evangelium, da hängt dieser Jesus auch für all das, was in deinem Leben daneben gegangen ist. Was kaputt gegangen ist. Was du dir geleistet hast und was andere Menschen sich an dir geleistet haben. Das nimmt dieser Jesus stellvertretend auf sich und er trägt es ans Kreuz. Die Bibel hat dafür ein Fach ausgesetzt, verstehen wir alle. Das ist Stellvertretung. Dass einer für die anderen steht. Und die anderen gehen frei aus, weil der eine das trägt und in Ordnung bringt. Im gekreuzigten Christus, da passiert etwas. Da passiert Versöhnung. Der Apostel Paulus, ein ganz kluger Denker, der hat es einmal so ausgedrückt. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so sehr belastete, auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz setzt. Sieht man das mal ganz persönlich. Mein Schuldschein, auf dem wirklich jede Menge steht, den hat Gott selbst genommen und er hat ihn ans Kreuz geheftet, auf Jesus gelegt. Mit all dem, was in meinem Leben passiert ist bis in diesem Augenblick und was morgen und übermorgen auch noch passiert, das hängt alles am Kreuz. Das hat Jesus auf sich genommen. Das hat Gott selbst auf sich genommen. Das ist kaum zu glauben. Das ist Evangelium. Bei jeder Religion, da geht es darum, du musst büßen, du musst das tun, dies verweisen, jenes praktizieren und so weiter. Nur beim Evangelium geht es andersrum. Ich bin ein Entlasteter, weil Jesus sich für mich hat belasten lassen. Eben. Überlegt mal mit mir, was müssen wir diesem Gott wert sein? Was müssen wir ihm wert sein, wenn er so viel für uns einsetzt? Seinen Sohn. Wenn man das glauben kann, dann kriegt man Fundament fürs Leben unter die Füße. Wenn man das glauben kann. Das ganze Schuldkonto ist belastet. Was für ein Geschenk. Und das ohne Gegenleistung. Und ich begreife, Gott ist nicht irgendwie so ein furchterregender Sklaventreiber, der seine Schuld, der meine Schuld auf Heller und Pfennig bezahlt haben will. Gott übersieht nichts. Gott übersieht nichts. Er macht dir die Augen zu. Und Gott macht die Augen auf. Aber er vergibt. Das ist etwas anderes. Und da ist alles drin. Alles drin, was in meinem Leben passiert. Sein Wesen ist durch und durch Liebe und er entlastet, befreit, versöhnt und dann kann Heilung geschehen. Lieben, das ist etwas, das hat mich zutiefst berührt, als ich 20 Jahre alt war. Und das hat mein Leben zu Jesus gezogen. Da bin ich Christ geworden. Mit meiner ganzen Existenz, mit meinem ganzen Leben. Weil ich das begriffen habe. Das ist die Chance meines Lebens. Und dann wird mein Herz erwärmt. Und die Faust. Wir kennen die Fäuste, die wir manchmal haben. Dann geht die Faust, Stückchen für Stückchen geht die Faust auf. Und ich lerne auch vergeben. So wie mir vergeben ist. Wenn ich das begreife. Meine unheimliche Schuld gegenüber dem Schöpfer der Welt und meinem Herrn. Vergeben. Dann bin ich doch ein Schuft, wenn ich dem anderen nicht vergebe, der mir gegeben hat, oder? Das will Jesus sagen.
Und damit bin ich beim nächsten Punkt.
Wie Gott mir, so ich jetzt anderen.
So ich jetzt anderen.
Kann ich einem anderen wirklich jetzt noch die Schuld haben? Ob jetzt Ehe oder was es ist, Verwandtschaft und so weiter. Und Jesus schließt dieses Gleichnis, das darf man bitte nicht überlesen. Jesus schließt das Gleichnis. So wird euch euer Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Nächsten nicht von Herzen vergebt. Und in der Bergpredigt, wenn ihr vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch vergeben. Und wenn ihr nicht vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Da muss man schon mal schlucken an der Stelle. Jesus mutet uns das zu, in der Tat. Dass wir nicht solche Leute sind, die seine Vergebung, wie hat jemand mal gesagt, Vergebung ist ja das Metier Gottes, das muss er machen, das ist sein Job. Das ist sein Job. Die stecke ich ein und gegenüber dir bleibe ich feind.
Nein, sagt Jesus, das geht nicht.
Und mir sagten manche, ja, mein Vater unser, vergib mir meine Schuld, bete ich ganz laut. Wie auch ich anderen, da setze ich aus. Da setze ich mal aus für ein paar Sekunden. Und wir merken, geht nicht irgendwo, oder? Geht nicht. Und mir wird bewusst, was andere mir angetan das haben, das ist schlimm und das schmerzt, aber steht in keinem Verhältnis zu meiner Schuld vor Gott. Diesen gedanklichen Sprung muss ich immer schaffen. Meine Schuld vor Gott ist höher als die Schuld, die der andere gegenüber mir hat. Und zwar Jesus vergibt nicht nur mir, er vergibt auch dem, der an mir schuldig geworden ist. Und dann beginnt etwas zu schmelzen. Darf ich einmal an dieser Stelle eine ganz persönliche Frage stellen? Das sind drei Fragen. Woran werde ich heute Morgen im Gottesdienst erinnert? An welche Person vielleicht? An wen, der mir unheimlich wehgetan hat? Was nehmen wir mit an Unversöhnlichkeit vor Gott? Vor Gott. Welcher Person will ich nach diesem Gottesdienst heute vergeben? Ich habe in meiner Zeitung, in unserer Zeitung in Heidelberg, eine Anzeige gefunden. Meine Antwort auf deine letzte Bitte, Jörn, ich habe dir vergeben, deine Steffi. Das hat mich sehr berührt. Der ist gestorben. Der ist nicht mehr da. Der hat irgendwo in den letzten Lebenstagen noch eine Bitte um Vergebung an seine Steffi gerichtet. Sie hat ihn nicht vergeben und so ist er aus dieser Welt gegangen. Meine Antwort auf deine letzte Bitte, Jörn, ich habe dir vergeben. Ich habe gedacht, schade, schade, dass das nicht zu Lebzeiten dem anderen gesagt und gewährt wurde. Ich weiß, Vergebung ist manchmal ein wirklicher Kampf. Ein wirklicher Vergangen. Ich vergebe dort auch. Kein Problem. Vergebung ist, aber einen schönen Gruß mal hier von uns allen. Das kann auch jemand wirklich erheitern und er braucht kein schlechtes Gewissen haben. Vielleicht ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass der Hund einen Schluck auf hat oder irgendwie etwas.
Der Hund!
Genau. Das mag sein.
Der Hundi.
Manchmal ist das wirklich ein Kampf und ich kämpfe mit Menschen in der Seelsorge.
Ein Hundi.
Die merken, ich müsste vergeben meinen Eltern, die mich vielleicht zig Jahre klein gehalten haben bis zum Gehen. Ich müsste vergeben auch denen, die mich in welcher Form auch immer missbraucht haben. Ich werde damit nicht fertig. Das bleibt bei mir. Und ich bin unglücklich darüber. Wissen Sie, ich bin so dankbar, dass ich gelernt habe, um Vergebung zu bitten und auch anderen vergeben zu können, durch Jesus gelernt habe. Nur davon lebt meine Ehe, meine Frau mit.
Ich brauche auch immer wieder das vergebende Wort und die Haltung meiner Frau ist umgedreht aus. Nicht die Perfektion hält eine Ehebeziehung gut. Wir können alle nicht bedienen, wir werden schuldig aneinander, im Alter knallt und wenn die Telefone zu viel sind und so weiter, jeder weiß, wovon ich rede. Aber da ist Vergebung da. Und das mache ich bei jedem Traugespräch deutlich. Das ist die Chance, die wir durch Jesus haben. Nutze sie. Nächste Woche habe ich wieder einen Traum. Wenn ich Ihnen das sage. Lasst mich noch ein paar Themen, ich merke, es sind noch alle wach, lasst mich noch ein paar Dinge ansprechen, die zum Thema Vergebung gehören. Richtig vergeben.
Ja.
Vergebung heißt, alle Ansprüche und jedes Recht auf Vergeltung gegenüber dem, der uns verletzt hat, aufgeben. Ich gebe das Faustpfand, das gebe ich jetzt weg. Wisst ihr, was das bei mir ganz konkret bedeutet? Dass ich Dinge, die ausgeräumt worden sind zu Jesus, dass ich die vernichtet habe. Die will ich auch nicht mehr da in meinem Aktenschrank haben. So. Wirklich weg. Zack. Da mache ich auch einen äußeren Strich und ziehe das durch. Vergeben, was Gott vergeben hat, kann ich nicht noch auflisten wollen, wie wir eben gehört haben. Das zwischenmenschliche Anklageverfahren, das wird eingestellt. Aber da ist ja die Frage, sollte ich mich nicht doch rückversichern? Irgendwie so? Aber ist ja nie. Deshalb das erste, Vergebung bedingungslos, Fragezeichen. Manchmal knüpft man seine Bedingung, seine Vergebung an Bedingungen. Du, ich vergebe dir, wenn du versprichst, das nicht mehr wieder zu tun. So war das früher. So als gegenüber so Eltern und so weiter, kann ich mich noch so gut dran erinnern. Ich vergebe dir, wenn du Besserung gelobst.
Ja.
Wenn du richtige Reue zeigst. Aber ihr Lieben, Vergebung ist keine Handelsware, die man käuflich erwerben kann oder sogar erpresst. Vergebung ist immer ein Geschenk. Und zwar bedingungslos. So wie Gott uns bedingungslos vergibt. Wenn Gott sagen würde, du, ich vergebe dir, aber das passiert in deinem Leben nie mehr wieder. Du wirst sagen, Herr, damit kann ich nicht dienen. Ich kann für mich nicht die Hand ins Feuer legen, wenn bei mir morgen die Gäule durchgehen.
Ja.
Und wenn die Wut hochkommt und fliegt, kann ich nicht. Gott vergibt bedingungslos. Da gibt es kein Kleingedrucktes, so ein Paragraph noch irgendwo, falls doch was kommt und dann geht irgendwo dann kommt die Katze aus dem Sack irgendwo. Gott zieht vergebene Schuld nie mehr hervor. Da heißt es in der Bibel, Gott wirft unsere Sünde, all das, was in meinem Leben daneben gegangen ist, die wirft sie in die Tiefe des Meeres. Mehr habe ich jetzt mal gelesen in einem Film oder gesehen, 10.000 Meter so. Da ist das drin. Da kommt der Taucher dran. Gott vergibt und wirft in die Tiefe des Meeres. Und ich darf wirklich vor Gott stehen als der, der durch Jesus fehlerfrei ist, total vergeben bekommen hat. Wie wichtig ist das Prinzip der bedingungslosen Vergebung? Auch da, weil wir viele Schuld, die können wir auch gar nicht mehr in Ordnung bringen, die ist passiert, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Wäre Vergebung an Bedingungen geknüpft, dann gingen wir alle leer aus. Alle miteinander leer aus. Gott vergibt bedingungslos. Toll. Und wie ist das mit dem Vergessen, Vergeben und Vergessen? Das ist ja das Sprichwort. Manche sind entmutigt und sagen, ich kann einfach nicht vergeben. Ich kriege das nicht aus dem Kopf raus. Ich sehe die Bilder noch vor mir, die passiert sind, wie meine Eltern an mir gehandelt haben, wie mein Partner an mir gehandelt hat. Das ist einfach noch da, das kriege ich nicht aus dem Kopf raus. Ich kann das nicht. Ich habe mal den schönen Satz gelesen. Vergessen ist eine Fehlleistung des Gehirns, vor allem je älter man wird. Eine Fehlleistung des Gehirns. Vergehen ist ein bewusstes Handeln. Ein bewusstes Handeln. Ich kann vergeben und ich habe auch Menschen vergeben, vergeben müssen. Deshalb sind die Dinge, die 20, 30 Jahre vorher passiert sind, klar habe ich da Bilder noch vom Kopf. Die werde ich auch vielleicht gar nicht los. Völlig klar an der Stelle. Umgekehrt kann ich Schuld vergessen, kann Tatsachen verdrängen. Ich bin erstaunt, was der Mensch, was wir Menschen, was wir tun können. Wir können Dinge verdrängen. vergessen wollen mit einer großen Anstrengung, ohne je vergeben zu haben. Man drängt sie ab und weg. Und irgendwann kommen sie wieder hoch. Man sagt vielleicht, Zeit heilt Wunden. Zeit ist manchmal wichtig und nötig, aber Zeit heilt nicht immer Wunden. Heilt nicht immer Wunden. Ganz gewiss nicht. Vergessen ohne zu vergeben, da fällt mir das Bild ein wie eine Boje. Ich denke, wir wissen alle, was eine Boje ist. Man kann eine Boje mit Macht unter Wasser ziehen. Und irgendwann kommt sie wieder hoch. So ist Vergeben, so ist Vergessen ohne Vergeben. Irgendwann kommt es wieder hoch. Der vergrabene Ärger, die Enttäuschung und der Hass ist wieder da. Vermutlich vergessen wir Dinge sehr oft nicht. Und können trotzdem vergeben haben. In der Bibel werden wir nirgendwo, so viel ich weiß, zum Vergessen aufgerufen. Zum Vergeben werden wir aufgerufen. Vergessen kann nur Gott. Vergessen kann nur Gott. Das ist wichtig, dass man den Unterschied macht. Und wie ist es mit dem Gefühl? Wie mit dem Gefühl? Vergebung und Gefühl. Manche warten auf großartige Gefühle und sagen, ich bin noch nicht in der Stimmung, ich bin noch nicht so weit, so heißt das dann, um vergeben zu können. Ich habe vorhin gesagt, manchmal braucht das Zeit und das sind innere Kämpfe, in der Tat. Und das ist gut, wenn ich jemanden habe, der diesen Kampf mit mir gemeinsam vielleicht durchsteht. Aber es kommt nicht unbedingt auf Hochgefühle an. Hier ist ein entscheidender Fehler, merke ich immer wieder bei Menschen. Vergebung ist zunächst einmal eine Sache, die mir deutlich wird, dass es richtig ist. Das ist eine Sache einer Entscheidung, einer Kopfsache, einer Sache des Willens dann auch und nicht des Gefühls. Vergebung kann ehrlichen Herzens sein und trotzdem ganz nüchtern auch. Man muss weder den Verstand überlisten noch die Gefühle austricksen. Es ist wichtig, dass ich merke, und so erlebe ich es immer wieder, bei mir selber auch, Christus vergibt mir. Und jetzt ist es wichtig, dass ich, denken Sie an das Gleichnis, dass auch ich Ihnen vergebe. Glauben Sie nicht, ich wäre irgendwas Besonderes. Ich weiß, wo Menschen an mir ganz schuldig geworden sind. Auch. Wie ich auch an anderen. Und ich weiß, ich denke noch an irgendeinen Menschen, der hat mich dann zu sich gerufen, hat eine sehr schwere Krankheit. Und da hat er gesagt, du, ich möchte mit dir nochmal über Dinge reden, die sind ja schon 10 Jahre zurück. Mir ist bewusst geworden, da habe ich dir unheimlich Unrecht getan. Ich weiß, wie du gelitten hast. Du hast es ausgehalten. Ich möchte es bereinigen. Wir haben das geklärt. Durch Christus, wir haben uns den Arm genommen. Und dann ist dieser Mann gestorben und ich habe gewählt. Mit einer ganz großen Freiheit. Es ist alles geklärt zwischen uns. Alles geklärt, was da ist. Ich denke an eine Frau, die ich sehr, sehr gut kenne, die von ihrem Vater missbraucht worden ist. Das ist ja heute großes Thema. Und dann hat sie ihrem Vater auf dem Sterbebett, als sie alleine waren, gesagt, Vater, es ist alles gut.
Ja.
Ich habe dir vergeben. Von aus Jesus heraus. Ich habe dir alles vergeben. Und sie hat heute Frieden im Herzen. Ob wir jemand vergeben haben oder nicht, das zeigt sie nicht daran, dass wir uns an das Unrecht erinnern oder nicht. Oder dass die Erinnerung ein gewisser Schmerz verbunden ist. Das mag wirklich sein. Diese Nachwirkungen sind völlig normal. Beweis ist dafür, in unserer Einstellung zum anderen, dass sich da Entscheidendes verändert. Noch einmal, Vergebung ist eine Entscheidung. Heilung und Vertrauen, das braucht Zeit. In der Tat, das braucht Zeit, gerade Beziehung. Was ist aber, wenn der andere nicht mitmacht? Können ja sein, dass ich sage, entschuldige bitte, und das kenne ich von Leuten. Die haben mir gesagt, nö, die haben die Hand weggedrückt. Kennen wir das? Hängt Vergebung davon ab, dass der andere mir vergibt? Ja, ich vergebe. Ist toll, wenn das gesagt wird. Ich vergebe dir, finde ich toll. Das sollten wir auch tun. Aber was ist, wenn der andere meine Hand wegdrückt? Und es nicht macht? hängt meine Vergebung von der Reaktion des anderen ab? Vergebung ist eine einseitige Willenserklärung, lasst mich das mal so sagen. Und sie bedarf nicht der Zustimmung des anderen. Der andere muss vielleicht noch nicht mal offiziell etwas davon erfahren. Darf ich das mal ganz persönlich sagen? Ich weiß, dass ich Bücher ausgeborgt habe. Viele sagen Bücher, was ist Bücher? Bücher haben für mich einen ganz großen Wert. Also wer nach Hause kommt, also ein ganzes Zimmer braucht Bücher, das ist fast mein Zuhause. Ich habe Bücher nicht wiedergekriegt. Ich habe Geld verborgt, weil das Mitleid nicht gepackt hat. Geld anderen Menschen gegeben, das sage ich jetzt nicht, um mich irgendwie zu loben. Und ich habe sie wieder. Was macht man dann? Ich habe es so gemacht, dass ich gesagt habe, Herr, ich vergebe diese Person. Ich trenne mich von diesem Geld. Ich vergebe der Person, auch wenn ich das Geld hier lege. Und die Bücher behalten haben, vielleicht werden sie mal daran erinnert, irgendwann, kann sein. Aber, versteht ihr? Ich bin nicht abhängig von der Reaktion des anderen oder seiner Reue, ob genug Tränen fließen oder vieles andere mehr. Da bin ich immer abhängig von dem anderen und komme nicht zur Ruhe. Nein, ich kann Vergebung mit Jesus in mir vollziehen an der Stelle. Wir können verzeihen, auch wenn der andere sogar seine Schuld nicht zugeben will. Das gibt es ja auch. Manche sind blind. Oder noch gar nicht erkannt hat. Denkt mir immer an Jesus. Mir hilft das. Vater, vergib mir, denn sie wissen gar nicht, was sie getan haben. Sie wissen auch vielleicht gar nicht, was sie mir angetan haben. Wie sie mich so getroffen haben. Sie kannten ja meine wunden Stellen nicht. Der andere kann ja mich nicht so kennen, wie Gott mich kennt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manfred Sieber sagt, wenn die harten Worte erst gefallen sind, wenn das bittere Schweigen um dich steigt, warte nicht darauf, dass irgendwann dein Zorn verrinnt, dass der andere sich vor dir verneigt. Warte nicht darauf. Da kriegst du lange Zähne. Darüber kann ich sterben. Und dann kommt noch ein Argument, das muss ich ansprechen. Vergeben? Ist das nicht schwächlich? Ist es nicht schwächlich, vergeben? Gehöre ich dann nicht zu den Losern? Vergebung lohnt sich. Vergeben lohnt sich. Verzeihung ist eine Aufforderung, ganz gewiss, aber auch eine Belohnung. Und nicht nur für den Schuldigen. Manfred Sieber drückt es aus, das fand ich so toll, was er hier gesagt hat. Wenn die Wut dich packt, bist du schon nicht mehr frei. In dir greift ein anderer nach der Macht, nimmt die Fäden in die Hand und zieht und lacht dabei. Da hat uns der Teufel irgendwo am Wickel, im Negativen, im Groll, in der Bitterkeit, im Hass, in der Unversöhnlichkeit, da hat er uns am Wickel und unser Leben wird befrachtet. Racheakte werden geplant und Beinchen gestellt, negativ über andere gesprochen und mal so unter uns dürfen wir mal zugeben, Rache ist manchmal süß, oder? Rache ist manchmal süß, das tut immer jetzt mal gut. Das tut immer jetzt mal gut. Wir geben es ja nie zu. Aber manchmal ist es süß, wenn er einen abkriegt. Aber das sind auf einmal Folgen. Was ich bei mir festgestellt habe, wenn ich irgendwo negativ unterwegs bin, wenn ich blockiert bin mit anderen Menschen, wenn der Schuld da im Raum steht, da kann ich nicht mehr beten. Hat jemand schon mal mit geballten Fäusten gebetet? Geht nicht. Mit geballten Fäusten kann man nicht beten. Da ist meine Beziehung zu Gott belastet. Dort, wo Dinge nicht vergeben werden, da merke ich, da ist ein alter Herd in mir. Ein alter Herd, der kommt sogar, alter ist ja nie was Schönes, oder? Da kommt manchmal so ganz üble Dinge raus, die sind bei mir zu Hause. Gedanken und so weiter. Und da brauche ich eine Menge Energie, eine Menge Kraft, rückwärts gewandt, hinter das, was mir angetan worden ist, das zu unterdrücken oder irgendwo auszuhalten, das kostet eine ganze Menge Kraft. Ja, das ist richtig. Vergebung macht frei. Statt passiv zu leiden, kann man aktiv vergeben und damit kann man auch Negatives aus dem Herzen herauskommen. Negatives aus dem Kopf herauskommen und ein Heilungsprozess kann eingeleitet werden. Ich lasse mal das Wort Vergebung ist ein entzündungshemmendes Heilmittel für emotionale Wunden. Vergebung ist ein entzündungshemmendes Mittel. Wir nehmen alle Grippe rein. Wer ist Grippe geimpft? Also ich bin, habe mich auch impfen lassen. Meine Frau hat das entschieden. Ich mache fast alles. Mit Grippe, wisst ihr, wir brauchen ein entzündungshemmendes Mittel für emotionale Wunden. Für das, was passiert ist. Das ist doch grandios. Und dann ist das vielleicht der erste Schritt zum Aufbau einer Versöhnung miteinander. Da braucht Zeit, Vertrauen muss wachsen und so weiter. Aber da kann das Verhältnis zum anderen neu aufgebaut werden. Dieser Gottesdienst, ich habe einmal gehört, letzten Sonntag habe ich eine schöne Predigt gehört. Sagt ein Kirchgänger zum Nachbarn, ja, wovon wurde denn in der Predigt gesprochen? Ja, das kann ich nicht mehr sagen. Aber was ich weiß, hinterher habe ich meine Nachbarn wieder freundlich begrüßt. Das weiß ich noch. Was passiert eigentlich in dem Gottesdienst heute? Könnte jemand irgendwie mitbekommen, in der Verwandtschaft, in der Familie, in der Nachbarschaft, dass wir heute im Gottesdienst waren und dieses Thema gehört haben? Das aufgeräumt, dass Dinge wirklich angesprochen werden. Vergebung ist die große Chance eines befreiten Lebens. Eines befreiten Lebens. Und das ahnen wir, glaube ich. Vergebung ist die ganz, ganz große Chance. Wir haben uns was ausgedacht für heute Morgen. Ich muss das nur noch irgendwo finden. Irgendwo habe ich es. Hier habe ich es. Wir möchten Ihnen eine Möglichkeit anbieten, heute Morgen so ganz konkret und praktisch auf die Predigt zu hören. Manchmal weiß man ja schon beim Schnitzel nicht mehr, was man gehört hat, oder? Aber das sieht immer an den Pastoren, ist mir klar. Damit man einen Knoten ins Taschentuch macht, möchten wir heute ja auch so einen Knoten ins Taschentuch machen. Möchten es einfach anbieten, wer das möchte.
Taschentuch.
Vielleicht werden wir heute Morgen an eine Person erinnert oder an eine Sache erinnert, an eine Begegnung erinnert, die passiert ist und die steht noch zwischen uns und Herrn Müller, Frau Schulze. Und wo wir merken, ich sollte das Gespräch suchen. Ich sollte auch innerlich das Losgehen, vergeben oder Vergebung annehmen. Und Jesus möchte Ihnen helfen, auch vielleicht heute den ersten konkreten Schritt zu tun. Vielleicht müssen noch weitere folgen, das kann in der Tat sein, aber den ersten Schritt zu tun. Und wir haben das so gedacht, dort vorne sind zwei Stehtische. Können wir dort sehen? Und da haben wir so eine Rolle drauf gebracht. Ich muss sie gerade öffnen. Eine Rolle darauf. Und da steht drauf. Steht nicht drauf. Hilf mir Jesus, wir brauchen die Hilfe.
Ines.
Hilf mir Jesus, genau. Hilf mir Jesus, dass ich, und jetzt kann man hier mit einem Pulli, der liegt dort auch, draufschreiben, dass ich Frau Schulze vergeben kann. Hilf mir Jesus, dass ich vielleicht einen Brief schreibe an den Herrn Müller in Berlin. Oder meinen Mann oder Frau oder was auch immer. Hilf mir, schreiben Sie bitte auf, was Sie ganz konkret tun möchten. Und bitten Sie Jesus um Hilfe. Schreiben Sie das bitte hier drauf und dann legen wir das in das Kärtchen. Hier in die Vase werfen wir das. Hier vorne steht eine Vase und da ist das Kreuz drin. Das soll symbolisch deutlich machen, Jesus, ich bringe das zu dir. Ich brauche da Hilfe. Hilf mir, diesen Schritt zu tun. Hilf mir auch zu vergeben. Loszulassen. Und wir werfen das in die Vase, in das Kreuz. Das bekommt niemand zu Gesicht. Ich werde das nachher alles zerreißen und vernichten. Bring dies zu Jesus. Vielleicht ist das eine Hilfe, das ganz sinnenfällig zu tun. Niemand anderes wird das sehen. Es geht um Jesus und Sie. Während wir das tun, die Gelegenheit einfach bieten, wer das möchte. Wir werden jetzt drei Lieder miteinander singen. Darf ich schon mal nach vorne bitten? Drei Lieder miteinander singen.
Ja.
Wir stehen dazu auf. Und während des Liedes kann man dort an den Stehtisch gehen, kann das gerne dort hinschreiben und dann hier vorne in die Vase. Ich hoffe, das ist eine Hilfe, etwas ganz Konkretes heute Morgen zu tun, den ersten Schritt zu lassen.